Die DHV-News vom 6. Juni 2025. Streecks Amtseinführung als Drogenbeauftragter. Flensburg, Bayern dreht am Rad. Mit freundlicher Unterstützung von Medcan OneStop und Cango. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich beginne diese Nachrichten mit einigen Vorbemerkungen, wie manche Zuschauer schon wissen. Und zwar suchen wir wieder für unsere Klagekampagne Betroffene in Bayern. Zwei verschiedene Themen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Gastwirt suchen wir immer noch. Ein Gastwirt aus Bayern, ein Gastronomen, der gerne selbst entscheiden würde, ob er in seinen Außenbereichen, im Raucherbereich, im Biergarten, wie auch immer, Cannabiskonsum zulassen möchte oder nicht. Bayern ist das einzige Bundesland, das das per Gesetz pauschal verboten hat. In anderen Bundesländern dürfen in der Regel die Gastwirte selbst wählen. Auf jeden Fall kriegen sie es nicht per Gesetz verboten und wir wären bereit, eine Klage dafür durchzuführen, zu finanzieren und zu begleiten. Aber es gibt noch keinen betroffenen Gastwirt, der Lust hat, sich dagegen zu wehren. Also nach wie vor gibt es die Möglichkeit, da noch einzusteigen, aber nicht mehr so ewig, weil irgendwann dann auch die Widerspruchsfrist ausläuft, um dann so einen Normenkontrollantrag gegen dieses Gesetz nach unserem Plan sozusagen durchzuführen. Ein weiterer Punkt, wo wir wieder in Bayern klagen würden, wenn wir einen Betroffenen finden, der bereit ist, sich auf einen längeren Rechtsstreit einzulassen, nämlich jemanden aus Schweinfurt. In Schweinfurt hat nämlich die Stadt beschlossen, großräumig den öffentlichen Cannabiskonsum zu verbieten, in der ganzen Innenstadt mehr oder weniger. Und das ist auch ein Punkt, der weit über die Möglichkeiten des Verbots sowohl des Cannabisgesetzes als auch des bayerischen Anti-Cannabis-Gesetzes hinausgeht. Also Schweinfurt darf nicht einfach in der ganzen Innenstadt den Konsum verbieten, unserer Meinung nach. Und auch da wären wir bereit, eine Klage zu finanzieren, zu begleiten und so weiter, wenn ein Schweinfurter oder eine Schweinfurterin bereit ist, sich auf so ein Verfahren einzulassen und sich dagegen zu wehren, innerhalb der Innenstadt nicht konsumieren zu dürfen. Zu den Nachrichten. Erstmal ist diese Woche die offizielle Amtseinführung gewesen von unserem neuen Drogenbeauftragten Hendrik Streeck. Und es ist jetzt nochmal bei dieser öffentlichen offiziellen Vorstellung so richtig klar geworden, wie unklar die Haltung des neuen Drogenbeauftragten zu Cannabis ist. Da gehen auch in Medien die Berichte darüber wild durcheinander, wie jetzt er da aufgetreten ist, was er zu Cannabis gesagt hat. Das geht sogar so weit, zum Beispiel in der Schwäbischen Zeitung, dass da steht, Streeck gegen Lauterbach, Freigabe von Cannabis steht vor dem Aus. Ja, also man könnte wieder in Panik geraten und denken, oh, jetzt wird aber das ganze Gesetz zurückgedreht, weil Streeck das da gesagt hat bei seiner Vorstellung. Hat er aber natürlich gar nicht gesagt, ja, das hat die Schwäbische Zeitung komplett erfunden. In anderen Zeitungen klingt es wieder vollkommen anders, aber in den meisten Berichten klingt es vor allen Dingen vollkommen unklar. Und quasi man liest so einen Bericht Satz für Satz durch und denkt, oh ja, das klingt ja gar nicht schlecht. Und dann denkt man wieder, oh, das klingt aber jetzt nicht so gut. Und dann klingt man wieder, oh, das war nicht schlecht. Zum Beispiel hat er wohl gesagt, er wäre kein Freund der Cannabispolitik der Ampel. Ja, könnte man also ausschließen, er ist gegen die Cannabis-Legalisierung oder Teillegalisierung, Entkriminalisierung. Ja, das, was eben passiert ist mit dem Cannabis-Gesetz. Und er würde das vielleicht zurückdrehen wollen. Dann sagt er aber gleichzeitig wieder, das sollte mal evidenzbasierter sein als bisher. Er stellt sich auch als Wissenschaftler hin, als Virologe, den viele aus der Corona-Pandemie noch kennen. Da war er ja übrigens auch eher auf der Seite derjenigen, die gesagt haben, naja, leben mit dem Virus, ja, und nicht zu viele Einschränkungen, nicht zu viel übertreiben mit den ganzen Verboten und so weiter. Auch da könnte man ja denken, okay, das sind eigentlich ganz gute Voraussetzungen, um jetzt nicht irgendwie mit der großen Verbotskeule rumzulaufen und uns Cannabis wieder verbieten zu wollen. Also so geht eben die Message ständig hin und her und er selber äußert sich eigentlich gar nicht dazu. Ich habe ja letzte Woche schon zwei Zitate gebracht, da ging es ja auch schon in die Richtung, dass er einerseits gesagt hat, naja, ich würde ja eher die Eigenverantwortung des Einzelnen betonen und nicht mit Verboten arbeiten, auch bei Cannabis nicht. Und dann hat er aber auf seiner eigenen Seite, wahrscheinlich aus Wahlkampfzeiten und CDU-Textbausteinen, irgendwas stehen gehabt von wegen, das Cannabis-Gesetz gefährdet die Jugend, ist ein schlechtes Gesetz und so weiter. Dieser Eintrag, den ich letzte Woche noch zitiert habe, ist übrigens gelöscht mittlerweile. Den findet man wohl gar nicht mehr auf der Seite von Hendrik Streeck. Auch ein interessantes Zeichen, beziehungsweise auch ein Punkt, wo man nicht weiß, ja, was ist das denn jetzt für eine Move? Ja, irgendwie hat er sich da jetzt von abgewandt, da der Gegner Cannabis-Gesetz ist oder oder was? Ja, will er einfach nur betonen, dass er irgendwie da ein schwarzes Loch ist, wo alle rätseln sollen oder was? Ja, keine Ahnung. Andererseits hat er wieder gesagt, die Aufgabe Cannabispolitik ist zu komplex, jetzt mit einer einfachen Antwort zu kommen. Ja, nachdem Journalisten gefragt haben, was halten sie denn von Cannabispolitik? Ja, ist zu komplex, ich sag nichts. Aber er hat dann wieder gesagt, wissenschaftsbasierte Politik wäre ihm recht. Und er hat auch wieder betont, wie alle anderen auch, im Herbst kommt die geplante Evaluierung. Und frühestens dann will man darüber nachdenken, wie es mit Cannabispolitik weitergehen soll. Insofern, ja, das übliche Entspannungssignal, was ich hier auch mal erzähle, vor Herbst passiert sowieso nichts. Trotzdem ist natürlich spannend, wie jetzt er so tickt als Drogenbeauftragter. Das wird ja schon Einfluss haben auf die nächsten Jahre. Und interessant ist da an dem Punkt auch, dass LTU ihn wohl gefragt hat. Ich zitiere da mal den Journalisten Hasso Suliak von X. Da hat LTU ihn wohl gefragt, ob er sich vorstellen kann, wie einst Karl Lauterbach von Legalisierungsgegner zum Befürworter zu mutieren, ne? Nach entsprechender Ansicht der ganzen Argumente und so weiter. Könnten Sie sich vorstellen, wie Karl Lauterbach vom Legalisierungsgegner zum Befürworter zu kommen? Und da hat er wohl gesagt, ja, er kann sich vorstellen, zum Befürworter einer Legalisierung zu werden und er würde sich von wissenschaftlichen Erkenntnissen überzeugen lassen. Soweit so gut, das ist natürlich nicht schlecht. Er will wohl auch bei Alkohol jetzt nicht fürchterlich auf die Bremse treten, jedenfalls nicht im Sinne von Preiserhöhungen und Verboten und so weiter und setzt auch da wohl eher wieder auf die Eigenverantwortung. Wobei das ja eigentlich bei Alkohol alle Drogenbeauftragten gemacht haben, ja auch Mortler und alle, was weiß ich, Ludwig und so, die ganzen CSU-Leute, die sind natürlich voll auf Bier sozusagen hinterher, ja, dass das bloß nicht irgendwie eingeschränkt wird. Insofern ist das auch nicht unbedingt ein Zeichen, dass er jetzt bei Alkohol nicht repressiv denkt. Das haben die alle nicht gemacht, mehr oder weniger, jedenfalls nicht sehr. Aber der Tagesspiegel zum Beispiel bohrt dann so richtig rein in diese Wunde und sagt, naja gut, also wenn man das ernst nimmt, ja, dass man das wissenschaftlich betrachtet, ja, dann ist er eigentlich am falschen Ort, weil Drogenpolitik halt null mit irgendwie wissenschaftlichen Fakten zu tun hat und tatsächlich mehr eine kulturelle Frage ist und irgendwie eine ideologische Frage, weil die Gefährlichkeit der Substanzen überhaupt nichts mit der politischen Einordnung zu tun haben, verweist auch auf die 99.000 Menschen, die jedes Jahr an Folgen des Tabakkonsums sterben, 47.500 an den Folgen des Alkoholkonsums, ja, und ja, Cannabis-Tote, okay, ja, geh mal suchen, ne, wo sind die bloß? Also mal sehen, wohin sich das dann jetzt noch so entwickelt, das bleibt also unklar. Er hat noch weitere Themen vorgestellt, um die er sich kümmern will, insbesondere Online-Sucht bei Jugendlichen. Und er will verhindern, dass wir eine Opioid-Krise bekommen wie in den USA, Fentanyl und Co., wo halt sehr viele Leute an diesen künstlichen Opioiden sterben, ne, die so super stark sind und halt eben auch schnell tödlich sind. Wie er das genau machen will, ist allerdings auch wieder nicht so ganz klar, ja, wie er das jetzt nur verhindern will, aufklären auf jeden Fall. Naja, man weiß also nicht, wie schräg da steht. Und das ist für einen CDU-Drogenbeauftragten ein guter Kandidat. Da kann man also sagen, wir müssen ja immer die Relation zu den Verhältnissen sehen. Wir haben eine CDU-geführte Regierung, wir haben CDU-Gesundheitsministerin mit einem CDU-Drogenbeauftragten jetzt, der sagt, ich habe eigentlich gar keine Haltung zu Cannabis, gucken wir mal. Und das hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können und bis jetzt waren sie auch alle schlimmer. Jedenfalls bis hierher sozusagen, mal gucken, wie es weitergeht.
Alle sagen, Cannabis ist legal, aber du kannst es nirgendwo kaufen? Keine halben Sachen. Cannabiskonsumenten werden immer noch diskriminiert. Wir kämpfen für einen sicheren Zugang zu Cannabis in Fachgeschäften, praktikable Regeln für Eigenanbau und Anbauclubs sowie bessere Bedingungen bei Cannabis als Medizin. Unterstütze unsere Arbeit mit einer Spende oder Mitgliedschaft. Schon ab 5 Euro im Monat. Man muss die Pflanze gießen, damit sie wächst. Deutscher Hanfverband. Deine Stimme für echte Legalisierung.
Ganz kurze Meldung. Wir haben den ersten drogenpolitischen Sprecher in den Bundestagsfraktionen, der, ja, wo das offiziell ist jetzt, also bei anderen, wir haben auch schon ein paar Sachen, die von den Dächern gespatzt werden, so, ja, quasi indirekte Informationen, aber das erste offizielle jetzt direkt vom Büro Gürpina an uns, nämlich Atish Gürpina bleibt drogenpolitischer Sprecher der linken Fraktion. Sehr schön, engagierter Mensch für die Legalisierung von Cannabis, immer dabei gewesen mit allen möglichen Initiativen, Anträgen, Anfragen und so weiter und so fort. Insofern freuen wir uns da auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Und zum nächsten Punkt, Bayern. Nochmal Bayern, ja, Bayern dreht am Rad. Interessante Meldung, also ja, sehr beeindruckende Meldung, nämlich über diese Punktekartei in Flensburg. Genau genommen ist es das Fahreignungsregister beim Kraftfahrtbundesamt KBA, also diese Flensburg-Verkehrssünderdatei, da wo die Punkte gesammelt werden. Und da werden jetzt wohl auch explizit Verkehrsverstöße wegen Cannabis gemeldet. Das einerseits interessant, weil ich glaube, dass das bisher nicht der Fall war. Ich meine, dazu hätte es bisher gar keine vernünftigen Daten gegeben, also zu den einzelnen Substanzen, wie viele Verkehrsverstöße pro Substanz denn überhaupt stattgefunden haben. Also kann man wohl annehmen, dass das jetzt der Fall ist, dass da besser getrennt wird als bisher und man kann sich auf die Jahresbilanz freuen. Man kann gespannt sein, ja, was dabei rauskommt. Aber was jetzt erstmal die dollste Erkenntnis ist, aus Bayern kommt jeder zweite Verstoß, der gemeldet wird, wegen Verstoß gegen Cannabisbestimmungen im Straßenverkehr. Also vermutlich mehr als 3,5 Nanogramm THC im Blut. Und ja, konkret sind das 482 von bundesweit 974 gemeldeten Verstößen, was insgesamt übrigens auch gar nicht so furchtbar viele sind. Aber ja, die Hälfte ungefähr, ja, unglaublich, zumal Bayern gerade mal vielleicht 20% der Bevölkerung hat, eher noch ein bisschen weniger, glaube ich, aber so ungefähr in dem Dreh. Aber die Hälfte aller Meldungen wegen Cannabis, das liegt also ganz offensichtlich nicht daran, dass jetzt Bayern fürchterlich viel mehr Bevölkerung hat oder die Hälfte der Bevölkerung hätte oder die Hälfte aller Cannabiskonsumenten in Deutschland oder die Hälfte aller Verkehrssünder oder was, sondern liegt an den harten Kontrollen, die Bayern macht, explizit auf der Suche nach Cannabiskonsumenten wegen der besonders harschen und harten Linie in Sachen Cannabis. Und das wird sogar bestätigt von Bayern aus dem Innenministerium in München, die sagen, was sicher ein Faktor sein wird, ist, dass Bayern eine sehr konsequente Kontrollpraxis hat. Also die drehen am Rad und suchen an allen Ecken und Enden, überall in den Autos zerren sie Leute raus und gucken, ob das irgendwie vielleicht Kiffer sind, um die nach Flensburg zu melden. Also alle anderen Bundesländer machen das halt offensichtlich nicht so. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt in Bayern jetzt speziell lobenswert dolle um die Verkehrssicherheit geht. Weil beim Alkohol sieht die Sache ganz anders aus. Da ist Bayern zwar auch der Staat, der am meisten meldet. Ja, also bei der ganzen Kifferjagd, also die total besoffenen Leute müssen sie dann halt auch rausziehen und melden vermutlich. Ja, das geht dann nicht anders. Aber da kommen nur 20.000 Meldungen von 107.000 aus Bayern. Also deutlich weniger als 20%. Und bei den Cannabis-Sachen sind es die Hälfte. Das ist ein krasser Unterschied. NRW ist in dem Fall auch kurz dahinter mit 17.000 Meldungen hinter Bayern. Also da ist die Schere gar nicht so groß und entspricht tatsächlich einigermaßen der Bevölkerungsanteil, vielleicht ein bisschen drüber, aber so in etwa in Bayern. Aber bei den Cannabis-Leuten schießt es halt wirklich total raus aus allem Vergleich irgendwie bundesweit. Also wie zu erwarten, ja, und wie angekündigt und so weiter, ist Bayern da mit Abstand am härtesten unterwegs und am Kifferjagen wie verrückt. Und am Alkohol Leute laufen lassen. Ja, wenn sie schon so viel Kontrollen machen, müssten sie eigentlich auch deutlich mehr Alkohol Leute melden. Das passiert aber irgendwie nicht. Da haben sie offensichtlich ein zues Auge irgendwie. Interessantes Urteil haben wir noch. Nämlich hat sich das Berliner Kammergericht, das ist so eine Art Oberlandesgericht in anderen Bundesländern, Berlin heißt das Kammergericht, die haben sich mit einem Strafgefangenen befasst, der Drogen in seiner Zelle hatte, unter anderem knapp 50 Gramm Cannabis. Und da wurde jetzt geurteilt, dass diese Menge Cannabis nicht in dieses Strafmaß einbezogen werden darf, weil er das legal besessen hat. Da ging es also um die Frage, was der gewöhnliche Aufenthalt, weil es im Gesetz ja heißt, man darf bis zu 50 Gramm Cannabis in seiner Wohnung oder an seinem gewöhnlichen Aufenthalt aufbewahren. Und die haben halt gesagt, naja, ab 6 Monate Aufenthalt ist das der gewöhnliche Aufenthalt. Und wenn es der Knast ist, ist es halt der Knast und dann darf man eben da auch Cannabis besitzen. Das finde ich aus vielerlei Hinsicht ganz spannend. Einerseits war das auch mehr als eine nicht geringe Menge, die auch im Gesetz festgelegt ist, von 7,5 Gramm THC, nämlich irgendwie 13 oder so Gramm THC. Wurde aber nicht berechnet, weil sie gesagt haben, okay, ist ja innerhalb der legalen Menge, also zählt das nicht, sondern erst darüber. Da war nämlich auch vom BGH, bisher waren da unterschiedliche Signale, war nicht ganz klar, wie die das jetzt handhaben mit den 7,5 Gramm. Auf jeden Fall im Knast ist es in Ordnung in Berlin, die zu besitzen, wenn es nicht mehr als 50 Gramm Cannabis ist. Das ist schon mal interessant. Wahrscheinlich beißen die sich gerade die Ohren ab, da die Gefängnischefs da in Berlin, dass sie nicht, dass sie den laufen lassen müssen sozusagen mit seinem Gras oder Hasch. Zumal ja im Knast auch vollkommen klar ist, dass das keine legale Quelle gewesen sein kann, wie er das jetzt da in seiner Zelle gekriegt hat, weil er kann ja keinen eigenen Bau betrieben haben, nehme ich mal an, das hätten sie ja vermutlich auch gemerkt. Und er, ja, auch wenn er Rezept per Rezept bestellt hätte, hätten sie das vermutlich auch irgendwie mitgekriegt. Ich nehme an, dass das nicht der Fall war. Vielleicht, also vermutlich hat er das irgendwie auf dem Knast-Schwarzmarkt sich besorgt und darf das eben dann trotzdem haben, wie draußen auch. Wir dürfen auch draußen letztendlich, den Einkaufsvorgang sozusagen, da sollte man sich nicht erwischen lassen, aber danach ist halt wurscht, wo das herkommt. Ja? Auch wenn die Baden-Württemberger Polizei zum Beispiel immer noch sagt, wir müssen ja ermitteln, wo das Cannabis herkommt und deswegen müssen die Leute die ganze Zeit nerven. Ja, müssen sie nicht. Das ist vollkommen egal, wo das herkommt und vollkommen legal. Und das ist sogar im Knast so offensichtlich. Soweit, so gut. Allerdings sagt das Gericht dazu auch, dass sie nicht darüber entschieden haben, ob auch der Eigenanbau legal ist im Gefängnis. Das wird also vermutlich dann nochmal ein anderer Prozess werden. Also interessant auf jeden Fall. Ja, vielleicht auch ein Ansporn, dieses Urteil für andere Berliner Strafgefangene, darüber mal einen Prozess zu führen, ob sie dann nicht auch anbauen dürfen in ihrer Zelle. Was allerdings dagegen spricht, ist, dass das Urteil ausdrücklich darauf verweist, dass der Konsum im Gefängnis durch Hausordnungen, zum Beispiel Allgemeinverfügung, verboten werden darf. Genau wie in der Schule zum Beispiel kann ja auch der Konsum auf dem Schulgelände verboten werden. Der Besitz nicht, aber immerhin der Konsum. Und das ist im Gefängnis auch so. Insofern hat man dann nichts davon, wenn man irgendwie 50 Gramm besitzen darf. Naja, mal sehen, ob das in anderen Bundesländern so bestätigt wird und wie das mit dem Anbau ist. Zumindest aus Hobbygründen müsste man ja vielleicht auch gerne mal im Knast ein bisschen Hanf anbauen wollen. Dann noch mal ein bisschen über den Tellerrand geguckt, sowohl national als auch drogal. Und zwar führt Frankreich ein Rauchverbot an öffentlichen Orten ein, also Tabak jetzt mal so, ne? Und da ja, wie ich schon hier immer wieder sage, Cannabispolitik nicht als Insel betrachtet werden kann, sondern immer Teil einer gesamten Drogenpolitik ist, auch das Verbot ja nicht alleine erfunden worden ist, sondern Teil einer gesamten Prohibitionsbewegung gewesen ist, so ist eben jetzt auch so ein Rauchverbot oder überhaupt irgendwelche Trends Richtung mehr oder weniger Verbot oder Lockerung immer ein interessanter Hinweis. Vor allen Dingen auch, nachdem wir ja für Cannabis in Deutschland jetzt diese komischen Konsumverbote haben in bestimmten Bereichen. Und vielleicht hat sich Frankreich davon auch inspirieren lassen. Auf jeden Fall ist jetzt Rauchen verboten in diversen öffentlichen Bereichen, an Stränden, in Parks, in Gärten, in der Umgebung von Schulen, an Bushaltestellen, Sportanlagen. Da ist das Rauchen per Verordnung verboten. Ist noch nicht so ganz genau klar, in welchen Abständen und so weiter. Um Schulen herum zum Beispiel, ob das auch dann Sichtweite wird wie bei uns oder irgendwelche so und so viele Meter. Das wird noch geklärt. Aber klingt doch sehr so ähnlich wie eben diese Konsumverbote im deutschen Cannabisgesetz. Ist aber auch nicht in der ganzen Öffentlichkeit verboten. Also wenn man nicht an einem dieser Orte ist, sondern irgendwo so und so irgendwo rumschlumpft, kann man eben auch konsumieren. Also wird Zeit, dass Frankreich jetzt eine Bubatz-Karte für Tabakraucher einführt, damit die dann auch wissen, wo sie jetzt nur konsumieren dürfen und wo nicht. Wer gegen diese neuen Regeln verstößt, muss übrigens eine Strafe von 135 Euro bezahlen. Womit wir bei den Terminen wären, also bei den Halle-Terminen im Wesentlichen. In Halle ist unsere Ortsgruppe vor allen Dingen erstmal unterwegs am 8.6. bei der Kundgebung zum Tag des Gartens. Sehr schön. Ob die wohl im Garten dann anbauen dürfen? Nee, wahrscheinlich geht es um alle Gärten, ne? Also bestimmte Gärten gehen, manche nicht, aber das erzähle ich jetzt nicht. Offenes Treffen der DHV-Ortsgruppe in Halle, 11.6. Offener Hanftisch der DHV-Ortsgruppe in Halle, 13.6. Da haben wir noch einen Infotisch der Ortsgruppe Rhein-Neckar in Mannheim am 14.6. und die Mary Jane, 19.6. bis 22.6. Das ist schon ja, Ende nächster Woche, kann das sein? Unglaublich bald auf jeden Fall. Übernächste, na gut. Das Off sagt übernächste, herrlich. Ja, haben wir noch ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten. Das wird für uns natürlich wieder eine ganz große Sache, die größte Messe. Nicht nur für uns, aber auch für uns. Und da werde ich mir dann auch selber wieder 4 Tage lang mundfusselig reden. Es gibt jetzt Donnerstag schon einen B2B-Tag, also erstmals 4 Tage. Und es wird fürchterlich voll wahrscheinlich. Die rechnen mit 60.000 Leuten und sagen, wir sind jetzt die größte Messe Europas und überholen jetzt Spanien. zumal die Spanner bis wohl jetzt gar nicht mehr stattfindet, die jetzt bisher die größte Messe war. Also jetzt in Berlin, ne? Ist jetzt Mekka. Wer sich das geben will, ist herzlich willkommen am DAV-Infostand auf der Mary Jane in Berlin. Das war's. Ich wünsche euch noch mir noch, dass ihr dieses Video liked, wenn ihr Lust habt, den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Und jetzt euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.